Heute zu Gast in der ersten Folge von unserem neuen Podcast, Besser ist es, der Unterhaltungspodcast für Macher und Macherinnen, ist die liebe Caro, die als Girl in Sales arbeitet, ihren eigenen Podcast hat und uns ein bisschen was über Cold Calling erzählt, Sexismus am Arbeitsplatz und über peinliche Schulerlebnisse. Servus! Moin Leute! Willkommen zu der ersten Folge von unserem neuen Podcast. Besser ist es, der Unterhaltungspodcast für Macher und Macherin. Heute zu Gast ist die Caro. Die Caro haben wir kennengelernt im Kontext, dass sie sehr, sehr gut Sales macht. Und wie genau das funktioniert, kannst du dich ja einmal ganz kurz selbst vorstellen.
Ja, Hallihallo, ihr beiden. Hallihallo, alle zusammen, die da jetzt hier gerade zuhören. Ich bin die Caro. Ich bin im Sales Development bei einem Technologieunternehmen namens Echobot. Sales Development klingt extrem hochgestochen. Es geht aber noch schlimmer. Strategische Marktentwicklung nennt sich das Ganze. Ich mache das jetzt seit knapp 3 Jahren, habe letztes Jahr im Februar mein Studium geschmissen, dann damit Vollzeit angefangen, bin extrem happy damit und ja, freue mich, heute hier zu sein.
Nice, das gibt mir schon mal Material für mehrere Fragen. Was genau ist das, was du tust für alle Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so im Metier drin sind?
Also man könnte es wahrscheinlich als Business Development für den Vertrieb beschreiben. Das passt, glaube ich, ganz gut. Wir sind ein kleines Team, was nicht nur im Vertrieb tätig ist, sondern wir testen Tools, wir testen Strategien, wir testen Technologien und Vorgehensweisen. Wir schauen, in welchen Märkten können wir Fuß fassen, weil gerade wenn ein Unternehmen wächst und man dann Kunden aus verschiedenen Branchen hat, denkt man dann ja, oh ja, und das könnte ja noch passen und das könnte noch passen und das kostet aber extrem viel Zeit und Geld, wenn es eben nicht so ist. Und dafür sind wir eben da als kleine Taskforce, dass wenn es bei uns nicht funktioniert, dann kommt es relativ schnell raus und dann machen wir eben nicht den Fehler, das gleich fürs komplette Team zu skalieren. Das heißt, nur die Dinge, die bei uns auch Früchte tragen im kleinen Team, werden dann irgendwann auch fürs große Team freigegeben.
Das ist jetzt ja eine Sache, die, sag ich mal, also ich weiß nicht, viele Kids wollen irgendwie Astronaut werden oder Feuerwehrmann oder so. Wie kommt man, also war das eine Sache, die du schon länger wusstest, dass du im Sales-Bereich was machen möchtest oder ist es irgendwie erst relativ spät gekommen?
Eigentlich wusste ich es selber bis zu dem Tag, als ich damit angefangen habe, nicht so wirklich, dass ich Bock auf Sales hatte oder habe. Ich wollte tatsächlich als kleines Mädchen entweder Müllfrau werden, wenn man da auf den Müllautos hinten mitfahren kann, oder Astronautin. Das mit dem.
Caro, ganz kurz, du weißt, wir sind sehr gut mit Photoshop.
Ja. Oh, Scheiße. Ups. Darf ich solche Worte? Oh, nee, egal.
Du hast uns schon, du hast uns schon Bilder fürs Cover geschickt, also pass auf.
Oh nein, egal. Ich lasse mich überraschen. Obwohl, ich meine, das Bild von mir in dem Leo-Dress auf hinten auf einem Müllauto drauf, ich glaube, das sieht richtig, richtig knorke aus hier. Nein, ich habe, bevor ich bei Echobot angefangen habe, im E-Commerce gearbeitet, im Kundenservice. Das Unternehmen bzw. das Projekt, wo ich gearbeitet habe, wurde dann von heute auf morgen abgesägt. Dann sitzt du halt da als Werkstudent und du brauchst ja einen Job neben deinem Studium. Niemand kann auf dieser Welt mit dem BAföG alleine überleben. Das funktioniert einfach nicht. Habe mich dann bei Echobot beworben, damals in der klassischen Vortelefonie. Das heißt, ich hatte quasi Adressen, die wir mit unseren eigenen Tools generiert haben, und habe die angerufen und halt gefragt, ob da potenziell Interesse besteht.
Du
Und
selber saßt am Telefon und hast Cold Calling gemacht.
ja, ich
Wow.
bin die Cold Calling Queen bei uns im Unternehmen. Mein Abteilungsleiter nennt mich auch gerne das Kaltakquise-Monsterchen. Ja. nee, genau. Und habe dann Cold Calling gemacht. Bis letztes Jahr im Januar hatte dann, also 2019 im Januar, hatte dann meine damals oder jetzt tatsächlich dann noch letzte Prüfungsphase im Studium. Das wusste damals nur noch keiner. Und ich bin dann eben zu unserem Chef gegangen, zu unserem CEO und habe gesagt, hey, ich fühle mein Studium nicht mehr und es kann gut sein, dass ich das schmeiße, wenn ich einfach ein schlechtes Gefühl nach der Prüfungsphase habe. Kann ich trotzdem bei Echobot arbeiten? Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall, ich will gar nicht, dass du gehst. Und jetzt mache ich das seit März 2019 Vollzeit. Und ja, habe dann ja auch den Girl in Sales Podcast gestartet letztes Jahr im September. Also wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, du bist irgendwann Verkäufer, dann hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Oder es zumindest nicht geglaubt.
Zum Thema Verkäufer, für alle, die jetzt mit dem Begriff Cold Calling nicht so sehr was anfangen können. Cold Calling ist, ich rufe dich an und versuche dir ein Produkt zu verkaufen. Du kennst mich vorher überhaupt nicht. Das heißt, du rufst einfach wild Leute an und versuchst denen irgendwas zu verkaufen,
Mehr oder
oder?
weniger wild, ja. Also, du
Ja.
kannst es natürlich
Also natürlich hast du.
vorselektieren.
Genau, ja.
Tom,
Wenn Caro dich jetzt anrufen würde und dir versuchen würde, was zu verkaufen, würdest du es kaufen? es kommt natürlich immer darauf an, was es ist, aber auf den Anruf, also ich glaube, jeder von uns hat schon mal so Spam-Anrufe bekommen, so Anrufe, so, wo du das Gefühl hast, dass dir was verkauft wird. Und ich, also viele Leute legen auch einfach auf. Ich habe manchmal so Spaß dran und quatsch dann ein bisschen mit den Leuten, weil je nachdem, so in vielen Fällen wird das ja dann auch über irgendwelche Callcenters und so geregelt. Bei sehr niederschwelligen Sachen, sage ich mal, ja, also dann ist, ich habe einfach grundsätzlich genügend Respekt vor jedem Menschen, dass ich niemanden direkt wegdrücke. So, und dann sage ich halt, nein, ich wünsche einen schönen Tag, so, kein Interesse. Und wer dann super persistent immer wieder draufdrückt und immer wieder auf den, also da gibt's ja auch Leute, die dann wirklich so richtig, ich weiß nicht, Caro, ob du das so machst, ich denke mal, du wirst uns gleich einen Einblick geben, vielleicht sogar ein Skript geben, was immer funktioniert. Aber ich vermute mal, dass der Großteil der Menschheit darauf eher abweisend reagiert. Wie siehst du das, Caro?
Also es kommt natürlich ganz drauf an, natürlich. Oder ich fange mal anders an. Bei uns geht es um Software as a Service Tools. So. Das heißt, es gibt schon Branchen, die sich von vornherein disqualifizieren. Wir sind im B2B-Sales tätig, also B2B-Vertrieb und Marketing, Business to Business, also Unternehmen kaufen von Unternehmen oder verkaufen an Unternehmen. Da macht jetzt der Bäcker um die Ecke oder der Friseur gegenüber auf der anderen Straßenseite nicht so furchtbar viel Sinn. Also wir können da schon sehr, sehr viel rausselektieren. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie du mit den Leuten ins Gespräch gehst. Also es gibt natürlich einschlägige Vertriebstrainer, die kann man sich mal ergoogeln, wenn ihr möchtet. Es gibt einen Martin Limbeck, es gibt einen Tim Taxis, es gibt einen Dirk Kräuter, um jetzt mal die zu nennen, die ich nicht so, also
Nee.
nee, also für Einsteiger machen die das super, aber wenn man dann eben irgendwann ein gewisses Level hat, so, dann, ja, ich meine, mit Dora the Explorer lernst du am Anfang zählen, aber das verwendest du nicht mehr, wenn du irgendwann dein Abitur schreibst. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
Das ist ein ganz
okay,
schöner Vergleich.
front.
Und wenn man dann halt, also ja, keine Ahnung, also wenn man dann so komplett monoton quasi seinen Text runterrattert, so, hallo Carolina Ponninger hier von der Firma EchoBot Media, ich habe gesehen, Sie verantworten den Vertrieb bei sich im Büro, ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz fragen, ob agile Lead-Generierung bei Ihnen ein Thema ist, störe ich denn eigentlich so? Aua! Also es gibt wirklich manche Menschen, die tatsächlich auch bei uns anrufen, die mittlerweile sogar bei mir anrufen. Da ist es manchmal so, dass sich meine Gehirnzellen aus Mitleid anfangen abzuschalten, weil ich da nicht mehr zuhören kann. Es gibt auch so ganz bekannte Floskeln. Ist es denn grundsätzlich interessant für Sie?
Boah, I hate it.
Ich hasse es. Ja, also was ich ganz gerne einfach mache, ist, die Leute mal abzuholen. Was ich generell mache, wenn ich telefoniere, ist lächeln, weil das hört man. Also ich lächle auch gerade und ich schätze mal, das hört man dann auch später, wenn man sich die Folge anhört. Was ich auch zum Beispiel mache, ist, bevor ich überhaupt anfange, was über mich und das Unternehmen zu erzählen, frage ich A, ob ich bei demjenigen richtig bin, wenn es um mein Thema geht und B, ob er gerade 5 Minuten Zeit hat. Weil die Leute, die man anruft, die haben in den allermeisten Fällen wirklich was Besseres zu tun, als einem zuzuhören. Die sitzen nicht da und warten mit dem gezückten Kuli, um einen Vertrag zu unterschreiben, bis ich anrufe.
Vor allem glaubst du, dass es immer an der Zeit liegt? Weil so das Standardargument ist ja immer so, ja, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich selber habe eigentlich fast immer Zeit, wenn mich jetzt irgendwie ein guter Freund anruft oder so, dann kann ich da in den meisten Fällen rangehen. Ich glaube, ich habe halt nur Zeit für bestimmte Dinge, oder? Also es ist eher so ein Prioritätending.
Ja, und überleg mal, wenn jetzt jemand bei dir anruft, der ruppig ist, der nicht freundlich ist, der nicht professionell ist und der dich fragt, ob du kurz Zeit hast, mit welcher Wahrscheinlichkeit würdest du ihm sagen, dass du Zeit hast versus, und ich spiele jetzt die Sexismuskarte, ich hasse es, aber es funktioniert einfach, eine junge, freundliche Dame, die lächelt, die höflich ist, die zuvorkommend ist, die dich fragt, ob du Zeit hast und ob sie bei dir überhaupt richtig ist. Weil die meisten der Menschen, die ich anrufe, sind Männer.
Ja, das ist auch noch eine Frage von mir gewesen, weil wir hatten es davon in der Folge auf deinem Podcast, den unsere Wertezuhörerschaft sich auch sehr gerne anhören kann. Die Links findet ihr alle in den Shownotes später.
Die Zuhörerschaft besteht wahrscheinlich zu 90% aus Karos Zuhörern. Grüße.
Wir hatten es ganz kurz von, oder wir hatten es in einer anderen Folge auch kurz von Sexismus mäßig. Inwiefern würdest du sagen, ist es eine Sache, die einen Einfluss hat auf deinen Job, dass du eine Frau bist?
Also ich sag's mal so, man merkt schon, oder andersrum, ich habe jetzt dieses Jahr einige Kunden gewonnen. Nicht mal 10% der Entscheider waren Frauen. Also es ist schon so, dass ich es als junge Frau wahrscheinlich bei alten weißen Männern in den Positionen, an die ich verkaufe, einfacher habe. Andersrum ist es aber auch so, meine männlichen Kollegen haben es bei weiblichen Entscheidern einfacher. Das ist einfach ein Ding, weil im Vertrieb ist es so, die meisten Männer veranstalten so eine Art Hahnenkampf. Und ein männlicher Entscheider, also ein männlicher Vertriebsleiter, der kann sich sehr gut mit einem männlichen Verkäufer in Anführungsstrichen Kräfte messen. Das heißt, wenn es dann zum Beispiel darum geht, in der Angebotsabstimmung Rabatte zu besprechen, Umfang zu besprechen, Laufzeit zu besprechen, dann ist es sehr stark verbunden mit, ja, aber ich bin stärker und ich kann mehr. Wenn man jetzt mit mir spricht als junger Frau, denken die meisten wahrscheinlich, ich knick ein, was ich aber nicht tue. Ich habe den größten Dickschädel bei uns im Büro, es ist einfach so.
Zum Glück hast du Schädel gesagt.
Ja.
Oh,
Oh
sorry. Sorry.
Mann,
Jetzt
yeah. So, that's the
können wir die Folge schon auf
spirit.
Explicit Language setzen.
That's the spirit. Ich muss mal kurz ein Glas Weißwein, nee, einen Schluck Weißwein trinken, ansonsten komme ich hier nicht hinterher.
Wow, es ist 2:30.
Ja, Mann, das ist der Tag vor Weihnachten.
Alter.
Wo war ich stehen geblieben? Also ich würde schon sagen, dass Männer lieber von Frauen kaufen und Frauen lieber von Männern.
Also du ziehst quasi aus einer Sache, die angeblich ein Nachteil ist, von dir ziehst du eigentlich eher einen Vorteil.
Extrem. Also ich mache das auch, ich mache es nicht gerne und ich mache es mittlerweile auch nicht mehr häufig, aber wenn ich Cold Calling mache, also Kaltakquise am Telefon, nehme ich mir auch gerne mal eine Challenge vor. Und ich investiere dann auch manchmal richtig Zeit und Nerven und frage mich so lange durch, bis ich bei einem Vorstand rauskomme. Und ich stelle mich dann immer richtig dumm. Ich stelle mich richtig dumm. Dumm wie Bohnenstroh.
Caro,
Und wenn ich aber dann bei dem rauskomme, dann bin ich die härteste Geschäftsfrau, mit der jemals telefonieren wird. Das ist wirklich so.
Caro, was mich und glaube ich auch alle anderen jetzt brennend interessiert, du sagst, du rufst wo an und fragst dich bis zu einem Vorstand durch. Es ist eine Sache, die wahrscheinlich die wenigsten Leute einfach so schaffen würden oder zumindest, also so. Ich frage mich, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen anrufe und ich will beim Vorstand rauskommen, welche Fragen stelle ich da? Wie komme ich da hoch? Was
Was für eine
ist
Strategie
denn?
muss ich da haben?
Ich weiß, welche Frage man stellt. Welche Nummer hat der
Nee,
Vorstandsvorsitzende?
gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
Okay.
Also, ich muss sagen, dadurch, dass ich bei dem Unternehmen arbeite, bei dem ich arbeite, habe ich einen ziemlich unfairen Wettbewerbsvorteil, weil wir stellen öffentlich zugängliche Informationen aus dem Internet zu einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern auf so einem One-Pager dar. Das heißt, ich kann mir tatsächlich auch die Vorstandsvorsitzenden schon anzeigen lassen.
Aha.
Optimalerweise mit Telefonnummer.
Ja, gut. Ja,
Also, aber
das bietet sich
wenn es
eben
es
an.
nicht gibt,
Wenn es das
rufe
nicht
ich
gibt.
an und frage. Also, ich meine, die Leute sind trotzdem meistens öffentlich. In den allermeisten Fällen sind sie öffentlich, weil sie zum Beispiel mal in einem Artikel irgendwie gefeatured wurden oder ein Xing- oder LinkedIn-Profil haben. Auch sowas ist ja öffentlich im Netz verfügbar. Und dann frage ich, ob die Assistentin von Herrn XY zu sprechen ist. So.
Das heißt, du machst zuerst die Recherche, rufst dann da an, wo du rauskommst und fragst dann einfach eiskalt nach dem Kontakt, nach dem du suchst.
Genau.
Okay. Wow. Eine andere Sache, die mich jetzt in dem Kontext noch interessiert hat. Du bist jetzt ja noch relativ jung, oder also ziemlich jung. Wie ist es bei euch im Büro? Demografisch, also vom Alter und vom Geschlecht her, ist es irgendwie gleich verteilt mit alten, jungen Leuten und Frauen und Männern oder gibt es da irgendwie eine ungleiche Verteilung eher?
Also ich glaube, im kompletten Unternehmen haben wir eine Frauenquote von knapp 30%,
Mhm.
40%. Im Sales haben wir eine Frauenquote von über 40% bei uns im Team. Wir haben
Okay.
ein Durchschnittsalter von, ich glaube, 28 im Büro.
Wow.
Und wenn man sich überlegt, dass im B2B-Vertrieb 14,2% aller Angestellten im deutschsprachigen Markt Frauen sind und wir haben eine Frauenquote von dreimal so viel, finde ich das schon ziemlich cool.
Auf jeden Fall. Ist es eine Sache, die du grundsätzlich als Problem betrachtest, dass es bei vielen Unternehmen nicht so ist mit so einer hohen Frauenquote?
Ja, weil, also nicht nur, weil, also es gibt einen ganz speziellen biologischen Vorteil, den wir Frauen vor Männern haben, wenn es ums Verkaufen geht. Wir denken mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig. Das hat einen biologischen Hintergrund. Es war früher so, und es ist ja auch in manchen Teilen der Welt bis heute so, dass die Frauen oder die Weibchen, wenn sie eben ihre Kinder geboren haben, sich um eben den Nachwuchs kümmern. Und die Männchen, beziehungsweise die Männer, eben jagen gehen und oder halt arbeiten gehen und das Essen ranschaffen, so. Frauen müssen sowohl analytisch als auch empathisch gleichzeitig denken können, weil Frauen, wenn ein Baby schreit, zum Beispiel, direkt checken müssen, schreit das Baby gerade, warum tut ihm was weh, ist es kalt, ist es umgefallen, hat es Bauchschmerzen, keine Ahnung. Das heißt, wir denken nicht nur empathisch, sondern wir müssen ja auch irgendwie analytisch denken. Wir müssen die ganze Zeit aufpassen, dass nichts passiert, dass es nicht irgendwie unter ein Kissen runterrollt, dass es nicht vom Bett runterfliegt, dass es, keine Ahnung, jetzt nicht Batman spielt, indem es jetzt die Treppe runtersegelt oder so. Also wir müssen da relativ gut aufpassen. Männer hingegen können immer nur abwechseln. Also die können nur eine der beiden Gehirnhälften beim Denken ausprobieren oder verwenden gleichzeitig.
Also ich finde es auch voll cool, weil das ist auch eine Sache, die ja eigentlich Frauen eher also Schwangerschaft und das Potenzial dazu, schwanger zu sein, ist ja eine Sache, die also im Job und vor allem in solchen Branchen, glaube ich, Frauen häufig als Schwäche ausgelegt wird, weil die dann einfach für, ja, also mindestens 9 Monate, aber meistens mehr einfach reinhauen können, weil ich finde es voll krass, dass dahinter auch eine Stärke liegen kann.
Ja.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, eine Sache, die du also so, wann immer wir über diese Art von Problematik reden, jetzt auch im Hinblick auf Frauenquote, im Hinblick auf diese Situation, Sexismus in der Richtung, erkennst du eher eine Hebelwirkung, sag ich mal, eine versteckte Stärke statt ein Problem? Also das Problem ist natürlich trotzdem da, aber es hat natürlich auch eine Kehrseite. Und ich glaube, also viele, viele Meinungen, die man so im Internet liest, die natürlich auch teilweise viral gehen, weil sie super provokant geschrieben sind. Aber die sind halt teilweise sehr stützend, sehr diese Opferhaltung. Und die sehe ich bei dir halt
Ich
überhaupt
finde
nicht.
die Opferrolle relativ einfach,
Ja.
weil bei der Opferrolle muss ich eigentlich nichts anderes machen, als mich unter einer Decke in Embryonalstellung auf mein Bett zu legen und zu warten, bis es dann irgendwann mal besser wird. Das ist Bullshit, Entschuldigung. Ich meine, natürlich kannst du die Opferrolle auch einnehmen, wenn du etwas tust. Ich habe so viele Geschichten schon gehört von Frauen, die wirklich probiert haben, was zu verändern und ihr Umfeld war so toxisch und so konservativ und so alteingesessen, dass es einfach keine Früchte getragen hat. Dann darfst du dich meinetwegen in die Opferrolle stellen. Aber ich würde sagen, dass wir eine riesige Chance haben, dadurch, dass wir noch nicht so viele Frauen im Vertrieb haben und dadurch, dass aber gerade sehr viele Männer, die eben jetzt in Rente gehen, ihren Posten räumen. Das heißt, es ist ja immer wieder Nachrückbedarf. Und was ich auch ganz schön finde, ist, es gibt so langsam ein kleineres Umdenken. Das gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Aber gerade im Vertrieb finde ich, dass wir zwar immer noch viel zu wenig Vorbilder haben, also Frauen in Führungspositionen im Vertrieb. Es kommen aber immer, immer mehr nach. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung.
Ich wollte noch über ein anderes Thema reden, und zwar hast du schon ganz am Anfang gesagt, dass du dein Studium geschmissen hast. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was du studiert hast, was so die Beweggründe dafür waren, es nicht weiterzumachen? Und ja.
Also, ich habe 2016 mein Abitur geschrieben und hatte im Gegensatz zu vielen meiner Mitschüler damals nicht direkt Bock, nach Neuseeland zu fahren, um Schafe schubsen zu gehen, sondern Schafe schubsen in Neuseeland, ja. Nee, ich habe dann ein Jahr lang Praktika gemacht in allen möglichen Branchen, weil ich halt verschiedene Branchen im Kopf hatte, in denen ich arbeiten wollte, aber ich wollte eben nicht ein Studium anfangen und dann schmeißen und dann wieder anfangen und dann wieder schmeißen. Das wollte ich nicht. Hab dann International Management und Kommunikation und Medienmanagement studiert und mir ist relativ schnell so nach der O-Phase. Ich weiß nicht, diejenigen von euch, die studieren, die kennen das vielleicht. Die O-Phase ist eigentlich eine Orientierungsphase. Ursprünglich ging es da darum, sich eben mit dem Campus vertraut zu machen, mit den Studenten, mit der Stadt, weil viele dann ja auch in eine neue Stadt ziehen und sich da noch nicht auskennen. Einfach so eine Woche zur Orientierung. Mittlerweile ist es einfach ein Saufgelage. Das fängt samstags an und hört Sonntag in der nächsten Woche wieder auf. Und ich habe relativ schnell irgendwann in meinem dritten Semester gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe mich zwar in die Vorlesungen geschleppt, aber nicht, weil es mir Spaß gemacht hat, sondern weil ich halt die Leute sehen wollte. Ich habe auch daheim, wenn meine Eltern, also ich bin mit 18 ausgezogen, wenn ich dann zu Hause war bei meinen Eltern und halt gefragt wurde, ja, und wie ist es mit dem Studium, ist mir immer schlecht geworden. Ich bin aggressiv geworden, ich wollte nicht drüber sprechen. Und ich bin in meinem Job, den ich damals ja schon hatte nebenbei, viel, viel mehr aufgeblüht als in meinem Studium. Und ich dachte dann irgendwann, es bringt nichts zu studieren, um studiert zu haben. Das machen so, so viele in meiner Generation. Ich will kein Teil davon sein. Und ich war schon immer jemand, der generell immer alles anders macht als vorgesehen oder geplant. Ich bin kein Mensch, ich mache meine Grundschule, dann mache ich mein Abitur, dann mache ich meinen Bachelor, dann mache ich meinen Master, dann mache ich vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, einen Doktor obendrauf, dann gehe ich zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, arbeite da, bis ich 30 bin, bekomme 3 Kinder, fange dann mit Mitte 40 wieder an zu arbeiten, arbeite dann nochmal 15 Jahre und lasse mich dann mit 62 in Frührente versetzen. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Und ich habe dann,
Das war irgendwie sehr
ja, ich habe
konfus.
dann mein Studium geschmissen und es war für mich das Beste, was ich in meinem Leben bisher, glaube ich, getan habe. Aber ich hatte extreme Angst.
Was war so dieser Prozess davon? Also ich meine, das ist wahrscheinlich keine Sache, wo du am einen Tag eingepennt bist und dir davor noch gesagt hast, ja, ich gehe morgen dann normal zur Uni und dann nächsten Tag bist du aufgewacht und hast dir so gesagt, so, ne, mache ich jetzt nicht mehr, sondern das war ja wahrscheinlich so ein, ja, eher gradueller
Ja.
Prozess. Wie war das so
Also
für
ich habe
dich?
am 28. Februar 2019 mein Studium offiziell beendet, weil ich mich exmatrikuliert habe. Angefangen hat das Ganze am 1.1.2019, also ziemlich genau 2 Monate vorher, weil also ich war damals mit meinem Ex-Freund in Italien über Silvester und klar, natürlich, wenn du nach Italien fährst, hast du natürlich so ein bisschen Weg vor dir und ich musste eine Projektarbeit machen. Das war eine technische Zeichnung. Und also von einem Fotosensor, dieses Ding, das hat mich so viel Nerven gekostet, wie noch kein Kunde in meinem Leben mich gekostet hat und mich wahrscheinlich auch kein Kunde mehr kosten wird. Das war wirklich Horror. Nee, und dann unterhält man sich natürlich auch darüber. Und er hat irgendwann gesagt, so, hey, was machst du dir eigentlich vor? Also ich kann meinem Ex nicht für viele Dinge dankbar sein, aber dafür kann ich ihm dankbar sein, weil er mich damals, wir sind durch die Alpen gefahren und er hat mich, was machst du dir eigentlich vor? Und ich so, hä? Was willst du jetzt von mir? Meine, naja, guck dich doch an. Du bist unfassbar, oh nein, aber du bist unfassbar unglücklich mit dem, was du tust. Wenn du von deinem Job erzählst, geht es dir 10-mal besser. Du hast keinen Bock auf die Uni, du schwänzt Vorlesungen. Dir kommt's hoch, wenn du nur daran denkst, dass du deinen Eltern deine Noten präsentierst, weil meine Eltern mich natürlich auch finanziell unterstützt haben, wie bei fast jedem Studenten. Und natürlich wollen die dann auch wissen, wofür zahlen sie eigentlich das Geld. Überleg dir doch, ob was anderes nicht besser wäre für dich. Und ich habe mich dann auf meine Prüfungsphase vorbereitet, habe Anfang Februar meine Prüfungen geschrieben und als ich aus der letzten Prüfung raus bin, das war Fertigungstechnik. Als ich aus Fertigungstechnik rausgelaufen bin, ich habe meine Sachen gepackt, ich bin unten aus dem Gebäude raus, habe gesagt, das war's.
Caro, wie hast du auf diese Situation reagiert, wo du diese geballte Ehrlichkeit ins
Ich habe
Gesicht bekommen hast? Ich finde das immer so, also so, das ist eine Sache. Ich glaube, wenige Menschen können das zu sich selbst so sagen, aber wenn es von außen, also wenn es von außen kommt, bringt es meistens was, bringt es meistens Veränderung, aber man reagiert, glaube ich, am Anfang so ein bisschen geschockt drauf, gerade wenn das von jemandem kommt, mit dem man sehr nahe steht, sage ich mal.
Ich war schwierig. ist jetzt auch schon ein Weilchen her, ne? Aber nee, es ist. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich im ersten Moment so geguckt wie eine Kuh, wenn es donnert. Ich habe so überhaupt nicht geschnallt, worum es jetzt gerade eigentlich geht. Aber ja, es war dann relativ schnell so, ja, was mache ich mir eigentlich vor? Was soll der Scheiß? Also was mache ich denn was, was mich unglücklich macht? Ich will ja glücklich werden im Leben irgendwann. Und wenn ich.
Gar kein
Nein,
Ego
gar nicht.
dahinter?
Weil ich glaube, an dem Moment, an dem
So.
Punkt war ich ja schon fast 2 Jahre lang in der Situation. Und ich glaube, ich war dann irgendwie
Ja.
erleichtert, dass er mir durch das, was er gesagt hat, hat er so einen Denkanstoß ausgelöst. Es war wie so ein Katalysator. Also im ersten Moment war es so, hä, was willst du eigentlich von mir? Und dann ganz kurz still sein und dann so, ja, was mache ich mir eigentlich vor? Er hat recht.
Noch ein Vorteil daran, beide
Ja,
Gehirnhälften
ne?
gleichzeitig zu
Richtig
benutzen.
gut.
Jetzt, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, in Deutschland, glaube ich, und das ist in deiner Generation wie auch in unserer Generation, wobei wir jetzt natürlich nicht, also alterstechnisch nicht so weit auseinander liegen, aber ich würde trotzdem sagen, dass viele Leute auch bei uns, die jetzt zum Beispiel mit mir zusammen Abi gemacht haben, auch eben studieren gegangen sind, einfach weil das in Deutschland so ist, so, ja, du musst halt studieren gehen, wenn du dein Abi gemacht hast. Wie würdest du das einschätzen? Also, wie verhält sich das, wenn du in Deutschland ohne Studium erfolgreich sein möchtest?
Also ich finde es schwierig, ich finde es auch eine sehr schwierige Entwicklung, die wir aktuell durchmachen, weil meine Mutter, die ist Jahrgang 73, die hat studiert und die Studierendenzahlen von ihrer Generation versus meine Generation sind 40% Unterschied. Also bei uns gibt es 40% mehr Studenten als noch zu der Zeit, als meine Mom studiert hat. Und die hat 1993 mit dem Studium angefangen. Also auch nicht so furchtbar lange her. Dadurch, dass die Bildung, die in der Schule vermittelt wird, immer anspruchsloser wird, also das, was wir lernen, wird immer, immer einfacher und wird natürlich auch für viel mehr Menschen zugänglich, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde. Aber es gibt dann so einen Welleneffekt. Das heißt, wenn jetzt jeder aufs Gymnasium gehen kann, dann muss ja eigentlich auch jeder studieren können. Und das finde ich einen riesigen Fehler. Es gibt so gut wie keinen Studiengang mehr mit NC, mit Numerus Clausus, also mit einem Notendurchschnitt, den du erfüllen musst, um überhaupt erst zur Bewerbung zugelassen zu werden, beziehungsweise in die engere Auswahl zu kommen. Das gibt es bei Jura, das gibt es bei Medizin, das gibt es bei einschlägigen Maschinenbau, Unis zum Beispiel, bei sehr hochrangigen, renommierten Unis, Oxford, Harvard, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Stanford. Da gibt es es natürlich, aber bei den meisten Unis gibt es es halt nicht mehr. Und wir haben halt so eine Überakademisierung. Vor 10 Jahren war es vollkommen fein, wenn du einen Bachelor gemacht hast. Jetzt bist du ohne Master am Arbeitsmarkt einen feuchten Furz wert. Also, ich habe auch tatsächlich immer mal wieder so abends Angst, weil ich mir dann denke, Scheiße, wenn ich irgendwann von der Company weg will, wo ich gerade bin, wie mache ich denn das dann? Weil ich kann den Leuten ja schlecht mein Abiturzeugnis rüberschicken. So. Und meine 3 Scheine aus der Uni. Sondern ich muss wirklich darauf hoffen, dass es genug Unternehmen gibt und ich weiß, dass es genug von denen gibt, die eben auf andere Dinge achten. Die zum Beispiel auf sowas achten wie, wie bist du zum Beispiel auf Social Media aktiv? Machst du noch sonst irgendwas nebenbei? Also bei mir sind es ja zum Beispiel die beiden Podcasts. Was für ein Standing hast du zum Beispiel auch im Unternehmen? Was ist deine Personal Brand? Was sagt auch zum Beispiel dein Arbeitgeber über dich oder so? Da gibt es schon ein paar, aber ich finde es schwierig zu studieren, um zu studieren. Ich bin eher der Meinung, macht das, worauf ihr wirklich Bock habt, weil meine Generation und auch eure Generation wird wahrscheinlich so bis sie Ende 60 ist arbeiten gehen. Zumindest die Arbeitnehmer und die Unternehmer sowieso noch viel länger. Macht was, worauf ihr Bock habt, was ihr wirklich lange machen wollt. Klar, natürlich mit einer Ausbildung oder mit einem Studium legt man nur so diese erste Richtung fest. Niemand bleibt mittlerweile mehr bei dem, was er mal studiert hat oder was er mal als Ausbildung hatte. Außer es ist jetzt wirklich Jura oder Steuerfachangestellte, da bleibt man dann vielleicht dabei. Aber ja.
Ja, das wäre jetzt aber genau meine nächste Frage gewesen. Ist das der Grund, warum du jetzt quasi auch mehr in Richtung von deiner Personal Brand machst? Also warum du versuchst, dich jetzt auch als Caro eben zu etablieren?
Vielleicht für alle, die Caro jetzt tatsächlich, für die 13 Leute, die Caro durch unseren Podcast kennengelernt haben. Caro veröffentlicht jeden Tag Podcasts. Jeden Tag. Und zwar lange Podcasts. Wir sind jetzt hier schon eine halbe Stunde an der Aufnahme dran und das ist verdammt viel Arbeit so. Also nur damit man so mal ein bisschen Perspektive hat, wie viel sie da rein investiert.
Dankeschön.
Das heißt, es muss einen relativ hohen Stellenwert
Ja,
haben.
also Podcasting ist mittlerweile nicht nur so nebenbei, sondern natürlich ein Hobby und ich verdiene da mittlerweile auch Geld mit. Also ich habe die ersten Kooperationspartner. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Und ja, natürlich sind beide Podcasts für mich so ein Hebel für Personal Branding. Wobei ich auch sagen muss, ich meine, ich habe meinen ersten Podcast Girl in Sales gestartet, weil ich damals dachte so, boah, nee, ey, diese ganzen Vertriebstrainer, die wiederholen sich. Es gibt irgendwie nichts von einer Frau über Vertrieb und es gab irgendwie einen Podcast für Frauen, Boss Baby hieß der. Also da hatte ich schon mit dem Namen voll die Probleme. So Boss Bitch, damit wäre ich voll klar gekommen, aber Boss Baby, come on. Und nee, da ging es dann irgendwie drum, wie hoch dürfen deine Absätze sein und welche Lippenstiftfarbe sollte man tragen. Und
Sind Fragen, die ich mir jeden
ja,
Tag stelle.
genau,
Sind natürlich
ich
maßgeblich
auch. Weißt du, da ging es
geschäftliche
nicht ums
Parameter.
Netzwerken oder so. Nee, es waren halt so. Und da dachte ich mir so, nee, komm, das kann ich besser und habe es dann einfach selber gemacht. So hoppla hopp. Einfach übers Knie gebrochen und losgelegt. Und habe dann nach über einem Jahr gemerkt, dass ich immer mehr auch so persönliche Themen in diesen Business-Kontext, in diesen Business-Podcast reinfließen lasse. Also auch so Gedanken, Ängste, Wünsche, Träume, Emotionen, die da nicht so richtig reinpassen. Und habe dann deswegen am 1.12.2020 die Millennial-Sprechstunde gelauncht. Da geht's immer relativ kurz, so lang wie eine Flasche Bier, um Themen, die Millennials und natürlich auch die Gen Z und Boomer und wie sie alle heißen, beschäftigen. Aktuell bin ich noch mitten im Adventskalender, das heißt bis zum 7., nee, 27., 28., 29. Dezember kommt noch jeden Tag eine Folge raus und dann jeden Dienstag immer eine neue.
Das ist eine ganze Menge Bier, vor allem wenn man so lange trinken muss wie bei unserer Folge.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist eine sehr
Ja,
ausgediente Bierflasche bei
das
den
ist
Folgen,
eher so eine
die wir gemacht
1 Liter,
haben.
so eine 1 Liter Vorratspackung
Ja, Mann.
oder so. Also auch da nochmal, Leute, schaut bei Caro vorbei. Der Link wird in den Shownotes sein. Es lohnt sich wirklich. Also
Genau.
hört euch durch. Wichtig.
Zum Thema Personal Brand noch, weil das eine Sache ist, die einem an allen Ecken und Enden heutzutage entgegenkommt. Es gibt, also mal abgesehen davon, dass irgendwie gefühlt jetzt jeder Arsch, inklusive uns, einen Podcast macht.
Aber ihr habt ja wenigstens einen
Ist halt
Hochkaräter
so irgendwie.
als Opener, von daher.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, aber also worauf ich raus will. Dieses Personal Branding Ding ist eine Sache, die, glaube ich, gerade einfach unfassbar viel unterwegs ist. Auch bei Leuten, die schon sehr lange zum Beispiel in der Branche sind, versuchen jetzt irgendwie ihre eigenen Message-Videos und so weiter zu machen, ihre eigenen Podcasts zu machen. Wie siehst du das? Also findest du das eine Sache, die 2020 bzw. 2021 wirklich einen Vorteil bietet? Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist oder selbstständig werden möchte oder auch einfach irgendwas anderes macht, oder ist es eine Sache, die eher vergebene Liebe
Also
ist
ich meine,
mäßig?
schau, wenn ich jetzt studiere und jeder studiert, dann bin ich einer unter vielen. Wenn ich jetzt eine Personal Brand mache oder mir eine Personal Brand aufbaue und auf einmal macht das jeder, bin ich eine von vielen Personal Brands. Wenn man sich eine Personal Brand aufbauen möchte, dann sollte man ganz genau hinhören, was interessiert mich, was macht mich aus. Wofür möchte ich mich einsetzen? Wo möchte ich mir vielleicht Wissen aneignen? Über welche Kanäle möchte ich das tun? Möchte ich das in einem Bereich tun, der sich mit meinem Beruf deckt oder nicht? Ich meine, ich habe mir jetzt Expertenwissen zum Beispiel zu gesellschaftlichen Themen und zu Podcasting angeeignet, was mit meinem Job überhaupt mal so gar nichts zu tun hat. Wenn
Caro, vielleicht muss man noch also die essentielle Frage, die sich ganz am Anfang stellt, erstmal klären:
Ja,
Was ist überhaupt eine
eine
Personal
Personal
Brand?
Brand ist, wenn man sich's praktikermäßig eindeutschen will, eine Personenmarke. Das heißt, man macht sich selbst zu, also man verkauft sich ja sowieso den ganzen Tag. Und eine Personal Brand ist eigentlich das, was ich bin in a nutshell. Also ganz kurz und knapp ausgedrückt, was mich ausmacht, was mich auszeichnet, wo ich mich vielleicht auch reibe mit meinen Meinungen oder meinen Ansichten an anderen. Also das, was mich als Person einzigartig macht.
Und diese Nutshell schlägt sich dann nieder in Social
Zum
Media,
Beispiel,
in einer Präsenz.
genau. Also ich meine, es gibt natürlich Menschen, die haben eine Personal Brand, ohne dass sie viel dafür tun. Das ist zum Beispiel eine Angela Merkel. Es gibt auch Menschen, die tun sehr viel für ihre Personal Brand und machen es nicht besser. Das ist sowas wie ein Michael Wendler zum Beispiel. Es gibt auch Menschen, die machen sehr viel für ihre Personal Brand und es tut ihnen sehr gut, wie eine Verena Pauster. Verena Pauster, wer sie nicht kennt, ist eine Unternehmerin hier in Deutschland, die sich sehr stark für die Änderung des deutschen Bildungssystems einsetzt, weil sie, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Menschen auf dieser Welt, auch der Meinung ist, dass das deutsche Bildungssystem absolut überholt ist. Das ist aber ein anderes Thema. Genau, das ist eine Personal Brand. Und wenn man jetzt damit anfangen will, muss man eigentlich gar nicht damit anfangen, weil all das, was wir den ganzen Tag über tun, zahlt in unsere Personal Brand ein, ob wir wollen oder nicht. Man kann natürlich probieren, das
Okay.
irgendwie so in eine gewisse Richtung zu schubsen. Klar, wenn du jetzt irgendwie dich oberkörperfrei, matschbesudelt auf dem Rammstein-Konzert in LinkedIn zeigst. Ja, also, ne, du ziehst immer das an, was du ausstrahlst. Deswegen, wenn man da sich einen gewissen Status aufbauen will, muss man da natürlich schon auch was für tun. Aber Personal Branding jetzt anfangen, weil es jeder macht, das halte ich für nicht gut.
Das ist eben genau auch das, wieso ich gerade gefragt habe, was ist eine Personal Brand? Weil meine Definition, also beziehungsweise es ist nicht meine, es ist die von Martin Neumeyer, die Definition von Branding, der ich glaube, ist, dass eine Brand das Bauchgefühl ist, das ein Endnutzer beziehungsweise ein Endkunde von einem Unternehmen beziehungsweise einer Organisation oder einer Person hat in dem Fall. Und Das ist natürlich super einfach zu greifen, wenn wir uns jetzt eine Marke wie Coca-Cola oder Nutella oder wen auch immer anschauen, dann kannst du relativ einfach ablesen, was die Parameter und was die Werte dieser Marke sind. Aber wenn du jetzt selber hergehst und auf einmal so die Seite wechselst und derjenige bist, der das selber macht, so du sagst, du ziehst immer das an, was du ausstrahlst. Aber was strahle ich denn überhaupt aus? So wie, wo fange ich an, wenn ich mache dann jetzt irgendwie 10 Posts auf LinkedIn und die haben dann irgendwie jeweils 4 Aufrufe und ein Like. Ja, was ziehe ich denn damit dann an? So, das ist, glaube ich, also man muss erstmal wahrscheinlich einfach über diese Schwelle drüber kommen, um in die Consistency reinzukommen, damit Leute auch wirklich das sich langfristig anschauen und damit man
Ja, auf
damit auch
jeden
wachsen
Fall.
kann, oder
Also
wie
ich
siehst du das?
meine, das ist so ein bisschen wie mit allen Dingen im Leben. Man kann sie ganz gut vergleichen mit dem Laufen lernen, wenn du was Neues anfängst. Wir haben alle irgendwann laufen gelernt. Wir können es mittlerweile. Wir können es richtig gut. Manche können es schneller, manche können es langsamer, manche können es rückwärts, manche können den Moonwalk. Ich kann es nicht. Aber als Kinder sind wir so oft auf die Schnauze gefallen beim Laufen lernen. Aber wir sind nicht liegen geblieben, sondern wir sind aufgestanden und haben weitergemacht. Und das ist halt was, natürlich, klar kann ich jetzt sagen, ich poste jeden Tag auf Instagram oder ich poste jeden Tag auf LinkedIn und warte dann einfach, dass die Schafe zu mir kommen, aber doch bitte spätestens nach 700 Stunden so. Aber dann will ich schon die ersten 1000 Follower geknackt haben. Das ist Bullshit. So. Natürlich
Ja.
muss man, wenn man sagt, hey, ich bin das, was ich bin und ich habe diese Expertise und ich möchte darüber sprechen. Natürlich muss man das ausstrahlen, man muss es auch irgendwo zeigen, weil wie sollen die Leute denn bitte sonst auf dich aufmerksam werden? Sie mit der Opferrolle, wie willst du denn was dran ändern, wenn du nichts dafür tust? Und vielleicht. Ja, also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie über das Balzverhalten afrikanischer Urvölker sprechen willst, als Kernkompetenz deiner Personal Brand, dann wird es sehr schwer. Weil da gibt es nicht so viel Früchte.
Auch das wieder sehr
Ja, aber
weirdly
weißt du,
specific.
es gibt wirklich solche Leute, das gucke ich mir an und ich denke mir so, wow, okay, cool. Ja, das ist so creepy, dass es schon wieder cool ist. Deswegen will ich dir jetzt folgen. So. Aber das sind einfach so Nischen in der Nische, in der Nische. Und wenn ich dann nichts dafür tue, dass ich gesehen werde, dann kann ich es gerade vergessen, weil je spezifischer ich bin und auch je allgemeiner ich werde, desto mehr Zeit muss ich ins Personal Branding und in mich als Personal Brand stecken. Weil in der Nische findet dich keiner, wenn du nichts tust. Und in der breiten Masse findet dich auch keiner, wenn du nicht rausstichst.
Das ist ein gutes Zitat, das wir am
Gerne.
Ende dann nehmen können. Danke dir. Also wir haben tatsächlich jetzt gerade eine magische Zeitmarke geknackt, bei der ich zum ersten offiziellen Segment dieses Podcasts überleiten möchte. Und zwar
Spielen wir jetzt?
wir werden jetzt spielen. Wir haben nämlich in den
Geil.
nachfolgenden Folgen haben wir uns für alle Gäste so ein Spiel überlegt. Das kann manchmal dasselbe sein, was es schon davor gab, manchmal ein neues. Heute spielen wir ein Spiel, was der Tom uns jetzt vorstellen wird.
Also, danke für diese fantastische Einleitung,
Gerne.
für alle, die jetzt zuhören. Es wird dieses unfassbar einzigartige Spiel in der nächsten Folge mit Michelle gleich schon wieder geben. Also, für alle, die es nicht kennen, Wer würde er, ist ein ganz, 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 ganz einfaches Spiel. Also, ich bin der Quizmaster, ich stelle ein paar Fragen und ihr beide beantwortet sie. Alright? Das
Genau.
heißt, ich stelle euch eine Frage, wer würde er das oder das tun? Und ihr müsst dann beide gleichzeitig sagen, was ihr glaubt, wer es eher tun würde.
Genau, also dann quasi
Verstanden?
Dave oder Caro. Genau. Und ich möchte nur ganz kurz anfügen, wir kennen Caro noch gar nicht so lang. Ich glaube, dass das Spiel dadurch umso lustiger wird.
Let's
Genau,
go. Wie
lass uns
machen wir das
anfangen.
eigentlich mit dem gleichzeitig? Sagen wir da so Schere, Stein.
Wir sagen
Sagst
drei,
du
nee, wir
Zeit?
sagen 3, 2, 1.
Ich sage, ich
Okay.
sag 3, 2, 1. Ich
Okay.
sag 3, 2, 1.
Alles
Und
klar.
dann sagt ihr beide das gleichzeitig. Wer noch
Hört's
nicht
euch
Schere, Stein,
an.
Papier
Oh
gesehen
mein
hat,
Gott, das ist so
sollte sich
gut.
das unbedingt noch anschauen. Dann versteht ihr ein bisschen mehr über diesen Podcast. Schaut bei Instagram vorbei. Okay.
Ja, hau
Ja,
raus.
seid ihr bereit?
Ja.
Wer wäre eher
Ja.
ein Sexist?
Caro.
Drei, zwei, eins. Dave. Oh. Wir überspringen bei der Frage mal die Frage, warum.
Nee, warum? Warum? Nee, 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 nee. Das finde ich voll interessant, Caro. Warum hast du dich selbst genannt?
Der Vertrieb ist unfassbar sexistisch. Und ich meine, ich finde es wirklich eine sehr schöne und romantische Vorstellung, dass wir uns alle gern haben und dass wir am liebsten alle nur noch es sein wollen, statt er oder sie. Aber ja, nee, ich finde auch sowas wie so eine Frauenquotendebatte so lächerlich. Es ist ein, ja, nee, Also lieber Sexismus als Frauenquote.
Auch das ist ein gutes Zitat.
Dave, warum bei
Okay.
dir?
Gut. Weil ich sehe das tatsächlich genauso wie du, so mäßig, weil ich mir halt auch schon Gedanken gemacht habe, so über dieses ganze Thema, wo das aufkam. Wir haben jetzt nicht die Situation, wo wir in unserer Firma irgendwie uns um eine Frauenquote kümmern müssen, weil die Frauenquote in unserer Firma ist null, weil Tom und ich halt keine Frauen sind. Das Ding ist aber, dass. Was generell, also für mich ist das Problem das folgende. Ich finde es sau unfair, wenn Männer aufgrund von ihrem Geschlecht bevorzugt werden. Das finde ich, das ist nicht sinnvoll, weil ich versuche zu denken in wirtschaftlichen Parametern und in der, also in der geeignetsten Person unbekannten Geschlechts, weil für mich hat das Geschlecht keine Auswirkung auf die Fähigkeiten von der Person. Was für mich aber eine Frauenquote mit sich bringen würde, ist, dass Frauen einfach nur eingestellt werden, um diese Frauenquote zu erfüllen, obwohl es eventuell einen besser qualifizierten Mann zum Beispiel gäbe. Und ich finde, damit tust du der Frau keinen Gefallen, dem Mann keinen Gefallen und der Firma keinen Gefallen. Und das ist halt einfach politischer Aktionismus. Und ich hasse politischen Aktionismus. Tom weiß, ich hasse jedweden Aktionismus, aber politischen Aktionismus besonders. Disclaimer, ich bin
Hätten
der
wir uns jetzt
Aktionist in
überhaupt
Spahn.
nicht
Ja.
gedacht, ne?
Okay. Wer würde eher, Achtung, Achtung, Gendering, wer würde eher ein erfolgreicher Geschäftsmann werden?
Caro.
Drei, zwei, eins. Dave. Warum bin
Nein,
ich
gar
so
nicht.
eine
Aber
schlechte
was wäre denn ich
Wahl?
bitte für eine Geschäftsfrau, wenn ich jetzt dich als besseren Geschäftsmann titulieren würde?
Das
Es geht
ist
ja
ja darum,
mir
wer der
egal.
bessere Geschäftsmann
Bürgerliche
wird.
Kategorien. Ja.
Ja,
Okay.
wenn wir schon beim Podcast Bier sind, wer würde eher für den Rest seines Lebens nur noch Bier trinken?
Dave.
Drei, zwei, eins, Caro.
Ey,
Ihr müsst euch mal auf was anderes einigen, sonst wird es langweilig.
Also, Caro, ich trinke,
Echt?
ich mag kein
Du
Bier,
trinkst
gell?
kein.
Ich
Oh,
trinke kein
Scheiße.
Bier.
Kann ich es
Ich trinke überhaupt
zurücknehmen?
kein
Dann
Bier.
nehme ich doch mich selber.
Ich habe in meinem. Ja, bitte, weil
Ja.
dann sind wir uns auch das erste Mal einig. Ich habe in meinem Leben, kann ich glaube ich, die
Nee, bei
Male, wo ich Bier
mir
getrunken habe, an einer Hand
reichen die
abzählen.
Hände und Füße von drei Fußballmannschaften nicht.
Oh Gott. Ja, gut, aber dann bist es auf jeden Fall eher du. Okay, nächste Frage.
Okay, für die nächste Frage müsst ihr Zuhörer ein bisschen was über Caro und über Dave wissen. Ich stelle die Frage trotzdem zuerst, weil es für euch beide gleich sehr lustig wird. Wer würde eher seine Haare in eine seltsame Farbe färben? Ja,
Caro.
gut, 3, 2, 1. 3, 2,
Caro.
1. Caro, auf jeden Fall. Ich will mir auf keinen Fall die Haare
Wir
färben.
sind
Welche
Ginger.
Haarfarbe habt ihr beiden denn?
Wir
wir sind beide Ginger. Tom, du hast uns ertappt und uns vor aller
Ich
Welt
habe euch ertappt.
bloßgestellt.
Ja.
Caro, welche Farbe würdest du dir deine Haare färben?
Also ich wollte als Kind immer braun, weil als Kind, wenn du rote Haare hast, also da wirst du mir auch zustimmen können, Dave, wirst du halt zumindest meistens erstmal so richtig hardcore gemobbt irgendwann. So richtig, richtig
Ja,
hardcore.
stimmt.
Also ich meine, ich glaube, wenn ich in den 80ern in der Schule gegangen wäre, ich hätte safe mindestens einmal in der Woche Klo getaucht. Aber so richtig, so richtig. Nee, aber ich war, also. Ich war,
Lass
nee, aber
uns über Mobbing sprechen.
ich war auch in der Schulzeit jetzt wirklich, also ich war, glaube ich, ein echt unbeliebtes Kind. Ich war übergewichtig, ich hatte eine Brille, eine Zahnspange, Pickel, eine ro rote Haare und ich war gut in der Schule. Ja, genau.
Also
Und ich
die
mochte keiner.
Randgruppe von ungefähr allem.
Deswegen, ja, wollte ich eben irgendwann dann
Ich
braune Haare haben, damit ich wirklich ein Außenseiter bin.
hab die Geschichte tatsächlich schon mal erzählt, aber ich habe Leute glauben machen können, dass meine Haare gefärbt sind. Also es gab Leute, wo ich das halt als Joke angefangen habe, die haben mir es dann aber wirklich abgenommen. Und ich habe das, meine ich, einer anderen netten Dame erzählt, die auch rote Haare hat und wo wir so voll connected sind, wir beide rote Haare hatten. Und dann habe ich halt so einen gemacht auf, ich habe eigentlich schwarze Haare. So. Und ich habe ja auch Bart und dies und das. Aber die hat mir das echt so für eine solide halbe Stunde oder so, hat mir das echt geglaubt, dass ich mir alles färbe, so Wimpern, Augenbrauen, Bart. Bart müsste ich mir ja no joke jeden
Also
Tag färben dann.
die nächste Frage, die
Also.
sich für mich dann ergeben hätte irgendwann im Gespräch, bist du arbeitslos oder wie viel Zeit musst du haben, um dir jedes Haar deines Körpers entweder zu bleichen oder rot zu färben? Außerdem, wie viel Geld hast du für so viel Haarfarbe?
Das wär schon lustig, aber ich muss leider muss ich alle enttäuschen und du kannst dich freuen, weil du ein Teammember hast. Ich habe naturrote Haare.
Seid
Okay.
ihr cool mit Diskriminierung gegenüber
Ja.
Rothaarigen für die nächste Frage?
Wir sind Randgruppe.
Ja, man
So,
ist es
wenn
ja
jemand
gewohnt, ne?
Randgruppenhumor darf, dann wir.
Ja, ist echt so. Ja, also.
Ich muss noch mehr Build-up
Ja.
machen. Ihr seid beide gerade Single, wie ich das richtig verstehe.
Aber, ja, komm, was ist los?
Die Frage ist speziell für dich, Dave. Wer würde eher mit einer echten Hexe ausgehen? Drei,
Dave,
zwei,
safe. Ich gehe nicht
eins.
mit Frauen aus.
Ja, also da muss ich ja schon nicht sagen. Ich weiß nicht, warum das jetzt eine Hexe sein muss, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, wahrscheinlicher. Also, no, no,
Kennt ihr nicht das Rothaarigen-Klischee mit Hexe?
Nee.
Okay, nächste Frage. Dann war das gerade übelst peinlich. Wer würde eher in einem Van wohnen?
Dave.
3, 2, 1.
3, 2, 1.
Caro.
Ey, an allen
Caro,
Scheiß!
all the way.
Ja,
Safe.
aber wirklich.
Warum?
Aber
Safe.
wirklich.
Safe.
Warum sollte
Dave
ich denn
würde
bitte in einem Van
niemals in einem
wohnen?
Van
Und Caro.
wohnen.
Caro, weil überleg mal, so du
Wow,
bist.
wow, wow,
Überleg,
wow, wow,
also
wow,
ich kann mir halt
langsam.
richtig gut. Ich
Dünnes
kann.
Eis ab jetzt. Pass auf, was du
Ich
sagst.
kann mir. Ich kann mir richtig. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du irgendwann so wirklich extrem erfolgreich wirst. So richtig erfolgreich und dann bist du so auf der Schiene unterwegs. Boah, mir ist der Erfolg so zu viel. Ich mache jetzt ein Jahr Sabbatjahr und toure in einem Van durch Europa und poste coole Bilder auf Instagram. So als richtig hyper, also unfassbar
So,
erfolgreich. Weißt du, kennst du diese Leute?
Zuckerberg erfolgreich, so in die Richtung.
Ja, also das ist jetzt vielleicht, ohne dir jetzt damit zu unterstellen, vielleicht nicht so wild realistisch, aber halt
Auch
schon.
nur, weil ich nicht Facebook gegründet habe. Dazu bin ich ein bisschen spät dran.
Es ist schon, also ich finde so, ich kenne schon
Ich
Leute,
auch,
die das so
klar,
machen,
aber
weißt du, ich meine,
ich
so,
glaube, ich
und
hätte
das kann ich
damit ein
irgendwo.
Problem, regelmäßig meine eigene Toilette ausleeren zu müssen.
Ich hätte mit ungefähr.
Und damit weiter zur nächsten Frage, liebe Leute. Das ist nämlich tatsächlich auch schon die letzte für heute, sonst wird das Ganze nämlich ja, in der nächsten Folge nicht mehr spannend. Tatsächlich müsst ihr euch das jetzt merken für nächste Woche. Caro, ich werde dir gleich die Frage über WhatsApp schicken,
Okay,
damit du sie Dave und mir
mach
stellen
mal.
kannst. Wir switchen Rollen, weil diese Frage wird für die nächste Folge sehr spannend. Es gibt nämlich
Okay.
Karriere-Tipps von Dave und mir, beziehungsweise von Deutschland für Dave und mich. Und deswegen musst du mir diese Frage jetzt stellen, beziehungsweise Dave und
Ich
mir.
weiß
Bist du
nicht,
das kommt? Bereit?
ui, geil. Das ist eine schöne Frage. Wer würde eher Pilot
Komm,
werden?
let's go.
3, 2, 1.
Dave, komm. Tom, stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Tom, sag nichts. Was nimmst du dir raus, diese Frage mit deinem Namen zu beantworten? Du hast nicht mal deinen
Jungs, ich habe auch keinen
Autoführerschein.
Autoführerschein.
Digga, ey, die Agentur, ha! Die Agentur für Arbeit hat mir damals in der 5.
Bei
Klasse
mir war es
vorgeschlagen,
Kfz-Mechatroniker.
Helikopterpilot zu
Stimmt.
werden. Ich bin, ich habe.
Stimmt, das habe ich vergessen.
Ich muss das
Ja,
sogar
stimmt, du
sagen,
musst es
ja?
sagen, aber trotzdem, ich finde es eine sehr lustige Vorstellung, dass du deinen Pilotschein hast, bevor du deinen Autoführerschein hast.
Ich habe auch immer noch vor, meinen
Also
Bootsschein vor meinem Autoführerschein zu
ja,
haben.
das
Ich bin
ist
ja
aber ein
eigentlich sehr
Flex, der
stolz
nur
darauf, dass ich
an
den
wenigen Leuten verwendet ist.
Bunsenbrennerführerschein geschafft habe.
Es gibt einen Bunsenbrenner-Führerschein.
Ist denn noch in
Was?
Chemie oder Bio? Da gab es immer den Bunsenbrenner, da wurden. Ich habe den Bunsenbrennerführerschein. Mic drop. Ich auch.
Ich bin damals beim Fahrradführerschein durchgefallen.
Ich hab den Fahrrad.
Und
Aber
in den
den
letzten 3 Monaten
Schillerführerschein habe ich
zwei
auch.
Unfälle.
Den habe ich auch bekommen damals.
Den habe ich auch, ja.
Aber
Ich habe es gehasst.
hat die
Ich bin
Gerde mit
Linkshänder.
Füller
Bei mir
geschrieben
verschmiert
damals?
es immer alles. Mein kompletter
Nee.
Arm ist blau.
Oh
Ohne
Gott.
Unfall.
Oh Mann. Ja, das hatte ich immer, das habe ich, wo ich, also ich habe dann ja auch irgendwann, kennt ihr diese Stifte, wo man so mit
Oh,
der anderen Seite
ich
so
hab's gehasst.
wegradieren kann, mäßig?
So
Genau.
wegradieren? Ja.
So, die hatte ich.
Frixen.
Genau, aber dann im Abi musste man ja auch mit Kugelschreiber schreiben. Und meine ganze Hand, wenn ich die so abgelegt habe, immer auf dem Papier und nach dem Deutsch-Abi war meine ganze
Ja, war bei mir auch so.
Handunterkante komplett blau. Allgemein.
Ich glaube, ich hätte niemals Abitur schreiben können, Alter. Der Lehrer, der sich das hätte angucken müssen. Ich schreibe mit einem ungefähr 5 Zentimeter breiten Kuli, nur in
Also so
Großbuchstaben und übelst
drei Sätze pro
breit. Ja, ich
Seite,
finde,
oder
du hast
was?
so.
Ja, in etwa.
Aber ich finde, du hast eine lesbare Schrift zumindest. Aber das mit Groß- und Kleinschreibung wäre, glaube ich, tatsächlich ein Problem geworden, glaube ich.
Ja, das
Ja.
stimmt. Ja, meine Schrift ist natürlich lesbar. Ich schreibe halt so, dass du das auf dem Cover drucken
Ja,
kannst, so.
wir hatten
Aber.
auch Leute bei uns teilweise in der 9. Klasse, wo die Klausuren noch mit 0 Punkten zurückgegeben wurden, weil man es nicht lesen konnte. So. Also das war
Also die
ich habe 5 verschiedene Handschriften.
schlechteste
Das war
Arbeit, die
echt
ich mal
hart.
geschrieben
Also
habe, war ein Lateintest in der 8. Klasse. Es gab 12 Punkte und ich hatte 36 Fehler.
Mahlzeit. Ich weiß nicht, was meine schlechteste Klausur war jemals. Also ich glaube, ich hab vor allem in der Unterstufe war ich echt scheiße, weil du musst überlegen, ich kam von der Grundschule und an der Grundschule galt ich so ein bisschen als halt sehr begabt, so, weil ich hatte nur gute Noten und musste für nichts lernen. Und dann komme ich aufs Gymnasium und verkacke halt erstmal richtig. So, weil ich war es gar nicht gewohnt, irgendwie wirklich zu lernen. Und habe mich zum Beispiel, ich war in Naturwissenschaften meine ganze Schullaufbahn scheiße. Und habe dann auch erstmal in der 5. Klasse Bio 5 bis 6 aufs Maul bekommen. Das hat ordentlich gezwiebelt damals. Aber ich glaube, so schlecht war ich danach tatsächlich nie wieder. Ich hatte nie irgendwie in der 12., also in der Kursstufe irgendwie eine Klausur, die ich mit 0 Punkten oder so zurückbekommen habe. Ich hatte immer so irgendwas im Bereich von, ich glaube, das Schlechteste waren irgendwie mal 5 Notenpunkte oder so, auch im Bio. Weil ich musste Bio vierstündig
Ich muss
nehmen.
gerade dran denken.
Ja.
Ihr kennt doch
Ja.
sicherlich das Sprichwort, ich kenne mehr Millionäre ohne als mit Schulabschluss. Ich glaube, in dem Fall, ja, also ich als Schulabbrecher, für alle, die es bis jetzt nicht verstanden haben, warum ich jetzt auch gerade in den letzten 2 Minuten betreten geschwiegen habe.
Ich glaube, die einzige Sache, an die ich mich noch erinnern kann aus dem Biologieunterricht, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle.
Ja, das gibt's auch auf Englisch. Ich kann mich auf Englisch an das Zitat erinnern. The mitochondria
Ja.
oder the mitochondria is the powerhouse of the cell. Die Leute schalten gleich ab, wenn ihr so
Komm,
redet.
lass doch die beiden
Aber ich
Gehirne so
weiß
ein
nicht.
bisschen flexen hier.
Caro, was
Ajo,
ist ein bisschen
mit der Haarfarbe
auf
können wir
ihren
jetzt aber nicht flexen,
Akademikerstatus
oder? Nee,
flexen?
wir nicht.
Caro, warst du damals
Jo.
gut mit deinen Lehrern?
Ich habe ja gerade erzählt, warum.
Echt?
Ich hatte gute Noten und war ein Außenseiter. Also ich
Ja,
war.
safe.
Gott, wann war das? In der 6. oder 7. Klasse hatten wir eine Woche Klassenfahrt in München oder nach München. Und wir hatten dann halt Zeit, so im Olympiapark so ein bisschen rumzulaufen. Und ja, ich war so Hardcore-Außenseiter und das habe ich noch nie jemandem erzählt. Und dann erzähle ich es direkt im Podcast, aber hey, das ist so mein Ding. das weiß nicht mal meine
Geil.
beste Freundin.
Geil, geil,
Anni, wenn du
geil.
das hörst, es tut mir leid. Nee. Ich war so Hardcore-Außenseiter, dass ich am Ende die Einzige war, die übrig war. Und die beiden Lehrer, also unsere Klassenlehrerin und der männliche Begleitlehrer, der da war, die sind mit mir dann aus Mitleid in die Cafeteria, in dem Aussichtsturm im Olympiapark gegangen. Und es sah aus, als wären die beide mit 12 und 13 sehr,
Oh
sehr früh Eltern
Mann.
geworden. saß ich dann da, ich pickelgesichtiges, trauriges Etwas mit den beiden Lehrern und hab mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so fehl am Platz gefühlt wie an diesem Tag. Das war so schrecklich. Und ich habe halt gesehen, durch die
Mann.
Glasfront der Cafeteria sind dann die ganzen anderen Gruppen durch den Park gehüpft und haben sich quasi, also nicht ultra abgefeiert. Und ich sitze da und denke mir so, ja, toll, ich will auch spielen, aber ich darf ja nicht.
Wie lange ist das jetzt her?
10 Jahre oder 11 Jahre?
Du kannst jetzt sehr, sehr, sehr locker drüber lachen. So locker, dass es,
Ja.
glaube ich, jeden anderen auch dazu anstiftet, so ein bisschen drüber zu lachen. An sich
Es
ist es
war
natürlich auch eine
für mich in
super
dem
harte
Moment war es
Geschichte
richtig
so.
scheiße. Vor allem, weil
Und das
dann
ist
ja auch
zwar.
danach drüber gelästert wurde, so.
Ja,
Guck
eben.
mal.
Und das sind
Ja,
Sachen,
klar.
die viele Leute auch für den Rest ihres Lebens teilweise begleiten. Deswegen es ist eine Sache, die bei dir manchmal noch hochkommt,
Also
oder ist
ich
es sowas, wo du
glaube,
sagst, wirklich, da bist du
wenn
komplett
man
drüber
wieder
weg?
in einer ähnlichen Situation ist, also klar, natürlich ist es, wenn du jetzt im Job bist, nicht so, dass du dann so Themen hast, so ich will nicht mit dir spielen, so das würde niemals jemand sagen, aber du wirst dann eben in einem Projektteam aktiv ausgegrenzt, so. Wenn du sowas hast oder auch wenn ein Kunde dich zum Beispiel
Ja.
behandelt wirklich wie ein Stück Dreck und das gibt es oft genug, leider immer noch, wenn du sowas hast, dann kommt sowas oder andere Situationen kommen dann schon noch mal hoch. Nicht, dass es mich dann irgendwie vollkommen zerstritzelt oder so, gar nicht. Aber natürlich denkt man dann schon noch mal drüber nach. Und erinnert sich auch dran, aber hey, ganz ehrlich, what doesn't kill you makes you stronger, um Kelly Clarkson zu zitieren. Sorry, cheesy Millennial-Ding, das musste gerade sein.
Wow.
Nein, aber ich meine, man wächst ja immer nur da dran. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute hier sitzen würde, das tue, was ich tue, aber mich dann von so einer Kindheitsgeschichte so dermaßen raushauen lasse, wenn das wirklich der Fall wäre, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also, jeder hat so ein Maß an Scheiße, was er fressen kann im Leben. Und solange du immer mehr Scheiße fressen kannst, ist dein Maß noch nicht voll.
Auch das ist ein gutes Zitat. Der Grund, warum ich vorhin gefragt habe, also ich habe tatsächlich auch solche Momente erlebt bei mir in der Schulzeit, weil ich nicht unbedingt aufgrund von guten Noten. Hört ihr mich?
Hör dich,
Okay.
ja.
Ja, ich habe.
Wie war das vorher
Ja,
mit
ich habe
Flugmodus?
eigentlich, ich hab
War
eigentlich
gerade ein
mit
Anruf.
Stören drin, aber irgendwie hat es nicht funktioniert.
Komm,
Okay,
weiter, weiter,
also ich
weiter,
setze es, genau, ich setze es
weiter.
nochmal an. Ich habe solche Momente auch gehabt bei mir in der
Egal,
Schulzeit,
passt.
aber
Uncut, weiter geht's.
das lag nicht daran, dass ich irgendwie gute Noten hatte, sondern eben daran, wie ich mich verhalten habe und wie ich mich gegeben habe. Aber das sind Sachen, an die werde ich mich mein ganzes Leben erinnern, so. Und das war bei mir auch damals ein Grund, warum ich zum Beispiel die Schule gewechselt habe für eine Zeit. Ich war eine Zeit lang in München auf der Schule, ich war eine Zeit lang in den USA dann. Das ist echt krass. Aber in der Kursstufe, ich bin dann aus den USA zurückgekommen, genau vor der Kursstufe, und habe mich dann entschieden, wieder auf meine alte Schule zurückzugehen. Und ich war dann aber vor allem in der 12. Klasse, weil ich mit den Lehrern, in deren Fächern ich am besten war, war ich mit denen am schlechtesten, weil es mich einfach so abgefuckt hat, wie die sich manchmal gegeben haben. Ich hoffe, die hören jetzt gerade nicht zu, aber das war halt manchmal echt komplett stressig. Also ich war ein guter Schüler in Englisch, Deutsch und Gemeinschaftskunde. Und manchmal Religion und manchmal Musik. Und ich war halbwegs cool mit meiner Deutschlehrerin, und auch mit meinem Englischlehrer hatte ich so eine sarkastisch-mäßige Beziehung. Aber mit allen anderen war es irgendwie voll schwierig. Aber das war auch eine Sache, die finde ich, die Zeit so ein bisschen lustig gemacht hat. Ich habe damals auch das Jahrbuch gemacht bei mir an der Schule. Und da gab es auch immer sau viele Konflikte mit den Lehrern, weil ich halt Jahrbuchtreffen ansetzen konnte, wann ich wollte. Und essentiell das ganze Jahrbuchteam dafür aus dem Unterricht holen konnte. Und die Lehrer hatten halt irgendwie das Gefühl, dass ich das etwas zu inflationär benutze. Ja, naja. Ja, gut, Leute.
Mit diesem sehr tiefen und
Ja,
ernsten
also
Thema
das geht jetzt schon
schließen wir jetzt
tatsächlich
die
über eine
Podcast-Folge ab,
Stunde.
glaube ich, weil wir
Caro,
sind echt
vielen,
schon lange
vielen Dank,
da.
dass du dabei
Wir
warst.
sind über eine Stunde schon wieder.
Danke,
Danke,
dass
dass
ich da
du
sein
deine
durfte.
peinlichen Kindheitserinnerungen mit uns geteilt hast. Bitte folgt alle sämtlichen Podcasts von Caro. Das wird alles in den Shownotes verlinkt sein und auch auf unserem Instagram. Folgt uns nämlich auch gerne auf unserem Instagram, wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt. Folgt uns auch. Besser ist es unterstrich Podcast. Folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Apple
Besser ist
Podcast,
es
folgt uns einfach
unterstrich
überall, wo
Podcast.
geht. Es gibt neue Folgen jeden Samstag. Und genau, damit würde ich sagen, ja, ciao.